Was manchmal als West-Ost-Konfrontation dargestellt wird, ist auch eine tiefe Ost-Ost-Konfrontation, die dann natürlich dadurch verstärkt wird. Und in welchem Maße, das ist dann wohl disziplinabhängig. Die zweite Bemerkung ist, dass ich doppeltes Glück, ein großes in meinem Leben hatte. Das eine war, dass die Mauer fiel zu meinen Lebzeiten. Dass das System zum Untergang verurteilt ist, das war mir immer klar. Aber ich habe nicht zu hoffen gewagt, dass ich das erlebe. Und das zweite große Glück ist, dass das zu einem Zeitpunkt passierte, als ich noch jung genug war. Ich war gerade 40, um all die Möglichkeiten, die sich daraus für einen Wissenschaftler ergaben, auch in meinem Beruf nutzen zu können. Wenn ich heute diese Rückschau mache, nachdem ja hier die meisten unter uns in Institutionen Verantwortung tragen als Wissenschaftler an der Basis, dann möchte ich eine Sache hervorheben. Es ist schon angeklungen in verschiedenen Beiträgen heute, dass es nicht nur eine staatliche Vorgabe gab, was nun zu tun sei, sondern dass in dem Moment, als die Mauer fiel, eigentlich in allen Wissenschaftsorganisationen, aber auch eben bei Wissenschaftlern als Individuen, sofort das Nachdenken begann, wo sind hier Aufgaben, welche Lösung bietet sich an, was können wir tun, damit schnell sich die Situation ändert. Und das ist eine Sache, die ist eben typisch für eine freiheitliche Demokratie. Und das war in der DDR, wenn ich es mal kurz sagen darf, verboten. Die andere Sache ist, dass bei diesen empathischen und fairen Umgang es notwendig war, dass es doch Beziehungen in den Osten gab, auf persönlicher Basis, und zwar nicht nur zu den Reisekadern, sondern auch zu anderen Personen, die durch ordentliche wissenschaftliche Leistung aufgefallen waren, aber die an den offiziellen Kontakten nicht teilhatten. Und das betrifft jetzt eine ganze Gruppe von Wissenschaftlern und Wissenschaftlerinnen, die dieses Interesse am Osten niemals aufgegeben haben, die Einladungen zu Konferenzen in die DDR, aber auch in die Ostblockstaaten immer wahrgenommen haben, und dort konnten dann eben auch nicht Westreisekader mit ihnen sprechen und Kontakte aufbauen. Und davon habe ich persönlich sehr profitiert, aber natürlich auch viele andere. Und das war dann auch die Grundlage, dass in Kommission vertrauensvoll zusammengearbeitet werden konnte. Meine Redezeit ist zu Ende, Herr Kollege.
Nein.
Wie begann es? Seit 1977 war ich wissenschaftlicher Mitarbeiter im Zentralinstitut für Physikalische Chemie. Und dieser Name, lieber Kollege Weiß, der druckt auch schon aus die strukturelle Verabschiedung vom Harnack-Prinzip, die natürlich individuell schon vorher stattgefunden hatte in den Akademieinstituten. Insofern war es wirklich nicht vergleichbar mit der Max-Planck-Gesellschaft. Aber darauf komme ich noch. Ich kam im Dezember 1989 nach Berlin zurück von einem dreimonatigen Aufenthalt an der Universität Karlsruhe, wo ich den Fall der Mauer im Gastdozentenhaus vor dem Fernseher erlebte und von einer anschließenden einwöchigen Reise nach Kalifornien, wo ich bei einem Start-up-Unternehmen, was Computersimulationen vermarkten wollte, eingeladen war. Und im Wesentlichen hatten sie mir am Ende des Aufenthalts einen Job angeboten. In diesem Zusammenhang hatte ich dann sowohl in der Bundesrepublik als auch in den USA industrielle Einrichtungen, Labors besucht, die an solchen Dingen Interesse hatten. Ich hatte also erlebt, wie Wissenschaft funktionieren kann und organisiert sein kann. Und das bekenne ich hier, ich habe mich vorbehaltlos für das Überstülpen des Wissenschaftssystems der Bundesrepublik eingesetzt. Und ich hätte massiv widersprochen, wenn lieber in Mittelstraße Sie erstmal im Westen alles in Ordnung bringen wollen, was sicherlich in Ordnung zu bringen ist, bevor wir damit anfangen, wenigstens näherungsweise dorthin zu kommen. Ich habe auch jedem gesagt, der das damals hören wollte, und solche Gelegenheiten gab es durchaus. Ich erinnere mich an eine Veranstaltung in der Ständigen Vertretung, damals in der Hannoverschen Straße, zu der eingeladen wurde, die eine seltsame Mischung des Publikums von der ehemaligen DDR-Elite im Wissenschaftsbetrieb, also all die nicht frei gewählten Rektoren und Präsidenten umfasste, und dann in den hinteren Reihen eben die dazugekommenen. Und das war schon hochinteressant. Und da traf ich zum Beispiel Hubert Markel, den damaligen Präsidenten der DFG. Und dem habe ich das auch gesagt, dass ich der Meinung bin, dass die Akademie der Wissenschaften eine leistungsfeindliche Struktur sei, die aufgelöst gehörte. Was nicht ausschließt, dass in dieser leistungsfähigen Struktur natürlich hervorragende Wissenschaftler tätig sind. Und ich habe auch keinen Hehl daraus gemacht, und ich wiederhole das jetzt so salopp, wie ich es damals gesagt habe. Mit einem Drittel des Personals könnte man mehr leisten in diesen Instituten. Ein Drittel tut nichts, die sind nicht das Problem. Aber ein weiteres Drittel hindert das erste Drittel daran, ordentliche Leistung zu erbringen. Dass dann individuell Härten auftreten, ist eine andere Frage. Aber wir sprechen ja, die Max-Planck-Gesellschaft hat so einen schönen Namen, zur Förderung der Wissenschaften, nicht der Wissenschaftler. Und ich denke, wenn wir dieses Kriterium anlegen, dann ist das, was geschehen ist im Osten Deutschlands, eine hervorragende Erfolgsgeschichte. So, wie kam es nun dazu, dass ich aus Karlsruhe in Kalifornien zurückkehrte? Ich wurde ein Jahr vor dem Fall der Mauer Reisekader. Und das zeigt schon die Ermüdungserscheinung des Systems. Ich beschreibe das als die Gorbatschow-Ära, wo aufgrund ökonomischen Zwanges also verzweifelt gesucht wurde, aus Westkontakten irgendwie Geld zu machen. Und das ging so weit, dass man dann die Wissenschaftler aufforderte, eben dann im Westen auch aktiv zu publizieren, dort, wo es Geld geben konnte, was man dann eben einziehen und umtauschen und so weiter und so fort. Das war die eine Geschichte. Natürlich lief parallel dazu ab die Oppositionskräfte wurden gestärkt und traten in Erscheinung. Und das alles führte dazu, dass Dinge, die noch zwei Jahre vorher unmöglich schienen, plötzlich möglich waren. Aber das alleine hätte nicht gereicht. Jetzt kommt noch wieder die individuelle Komponente dazu. Ich hatte über viele Tagungsbesuche und wissenschaftliche Diskussionen Kontakt aufgebaut zu dem Kollegen Reinhard Ahlrichs in Karlsruhe, der dann auch bei diesen Tagungen mit dem Zentralinstitutsdirektor natürlich in vielen Gesprächen zusammenkam und der dann immer wieder darauf hinwies, es ginge nicht an, dass Leistungsträgern auf Dauer der Zugang zu den westlichen Konferenzen und zu der Entwicklung der Wissenschaft in dieser Weise also vorenthalten wird. Und er hatte natürlich auch für eine Finanzierung gesorgt, denn das ging nun schon gar nicht, dass so einer dann finanziert wurde. Kurz und gut, so kam ich dorthin, ein Jahr vor dem Fall der Mauer. Mein zweiter Punkt ist, und da sind wir jetzt bei der Volkswagen-Stiftung, die wir hier mal kräftig loben dürfen. Beim Besuch der Bundesrepublik von Erich Honecker im Jahre 87 wurde ein Vertrag über die wissenschaftlich-technische Zusammenarbeit geschlossen. Und im Anfang Januar 1990 erhielt ich eine Eingangsbestätigung von der Volkswagen-Stiftung, dass der Antrag, der gemeinsam mit Ahlrichs gestellt war, bewilligt eingegangen ist. Und am 29. Juni 1990 erhielt ich dann den Bewilligungsbescheid, der 80.000 D-Mark für eine Hochleistungsworkstation vorsah. Und das war genau der richtige Moment, denn erst am 2. Juli hätte ich sie betreiben dürfen oder entgegennehmen, denn mit der Währungsunion war das Embargo weggefallen, was bis dahin auf diese Art von Technologie immer noch galt. Dem war natürlich vorausgegangen, dass innerhalb der Akademie, das war im August 1989, erhielten die Zentralinstitutsdirektoren einen Brief des Generalsekretärs der ADW der DDR, und in dem hieß es: Die Volkswagen-Stiftung der BRD hat zu Beginn dieses Jahres ein Programm zur Förderung der wissenschaftlichen Zusammenarbeit mit Hochschulen und Forschungseinrichtungen in der DDR initiiert. Entsprechend einer zentralen Entscheidung werden sich die wissenschaftliche Einrichtungen der ADW mit ausgewählten Anträgen an der Nutzung der sich daraus ergebenden Möglichkeiten beteiligen. Und jetzt kommt wieder: Der besagte Kollege Alrichs hatte dem Zentralinstitut für Physikalische Chemie geschrieben, dass er beabsichtigt, mit mir einen solchen Antrag zu stellen, und dass er sich freuen würde, wenn das Zentralinstitut dem auch zustimmt. Und so ist es ja dann auch gekommen. Ein weiterer Punkt, den ich erwähnen möchte für die Initiativen, die nicht zentral gesteuert sind und die schnell wirksam wurden, das ist der Fonds der chemischen Industrie. Den Chemikern wird das bekannt sein. Das ist eine Einrichtung, die wurde nach dem Zweiten Weltkrieg gegründet, sozusagen als eine Nothilfe, ähnlich wie die DFG. Und da zahlt die chemische Industrie einen kleinen Bruchteil des Umsatzes sogar in einen Fonds ein, mit dem universitäre chemische Forschung gefördert wird, ohne jegliche inhaltliche Vorgabe. Und davon gibt es Stipendien für Doktoranden und für Postdoktoranden. Und es gibt, was besonders beliebt war bei den Hochschullehrern, eine sogenannte Forschungsbeihilfe. Da gibt es ein Ranking, da kann man nichts beantragen. Und eines Tages kriegt man einen Bescheid, hier sind 20.000 D-Mark. Und über die können Sie jetzt verfügen, schicken Sie uns die Rechnung. Und die Universität darf Ihnen das nicht an irgendeiner Stelle abziehen. In der Regel weiß die Universität auch nichts davon. Und auch in dieses Programm wurden die ostdeutschen Forscher sehr schnell einbezogen. Im August 1990 wurden die ersten Bescheide an ostdeutsche Forscher verschickt. Insgesamt wurden 6,5 Millionen D-Mark verteilt. Es wurden 937 Personen erfasst, die im Prinzip in Frage kamen. Das sind Habilitierte, die im weitesten Sinne in chemischer Forschung tätig sind. Habilitation in der DDR war abgeschafft, aber es gab Äquivalente, die aus Russland importierte Promotion B hieß das, nicht? A, B. Kurz, die wurden erfasst und davon wurden 580 gefördert. Dem war natürlich eine umfangreiche Recherche vorangegangen. Diese Listen werden natürlich nicht erstellt über die Zentrale, sondern im etablierten Fall gibt es Vertrauensdozenten an den Universitäten, die dafür sorgen, dass dort erstmal jeder drauf ist. Wie machte man es im Osten? Man knüpfte wieder an bestehende Verbindungen zwischen Personen. Und ich habe im März 1990 teilgenommen an der Chemiedozententagung in Ulm. Kurioserweise als Repräsentant der DDR-Chemischen Gesellschaft. Da war ich auch ein Zeichen der Gorbatschow-Ära in den Vorstand eingerückt, was man sich vorher hätte auch nicht vorstellen können. Und dort auf dieser Tagung spielte das eine große Rolle. Wie kommen wir zu dieser Liste von diesen 937 Personen? Also auch hier Initiativen, die nicht gesteuert wurden, die schnell Hilfe brachten. Dazu kam eine zweite Sache. Es gab auch im Westen schon ein Spezialprogramm Förderung der Materialforschung, ein Geräteprogramm, was vom BMBF mit 40% mit bezuschusst wurde. Und auch hier ging es so, dass sich Kollegen überlegt hatten aus dem Fonds der chemischen Industrie, Hans-Georg von Schnering in Stuttgart und Müller-Buschbaum, zwei Anorganiker. Und die hatten gesagt, was können wir jetzt schnell an Gerätehilfe leisten? Und da fielen ihnen nur die Computer ein, weil man für andere Geräte ja unter Umständen doch relativ komplexe Infrastruktur braucht. Hier braucht man nur eine Steckdose und Personal, was damit umgehen kann. Also haben Sie nicht nur die Computer schon mal selbst eingekauft, sondern auch gebucht, Lehrgänge für die Leute, die dann die Systemadministration machen sollten. Und Sie haben einen 5-jährigen Wartungsvertrag abgeschlossen. Dazu sind, um den Bedarf festzustellen und an Ort und Stelle sich davon zu überzeugen, wie das vielleicht am sinnvollsten ist, haben Sie dann all die ostdeutschen Universitäten abgeklappert. Und dann hatte man die Workstation, die dienten dann natürlich nicht nur den einzelnen Personen, sondern sollten auch in dem Umfeld genutzt werden können. Und dann braucht man Software. Die kann man teilweise kaufen, aber auf dem Gebiet, auf dem ich tätig bin, werden die oft in Universitäten entwickelt. Jetzt kommt wieder dieser Kollege Alrichs ins Spiel, der hat ein solches Computerprogramm entwickelt und der kam dann und hat das an den verschiedenen Stellen selbst installiert, um eben die Arbeit zu ermöglichen. Mein nächster Punkt, und das ist dann der letzte, ist die Max-Planck-Gesellschaft. Am 7.11.1990 war die Arbeitsgruppe des Wissenschaftsrates im Zentralinstitut für Physikalische Chemie der DDR. Und es war vorher uns gesagt worden, was erwartet wird an Informationen. Und es war eine relativ konkrete Liste von Fragen, die zur Darstellung beantwortet werden sollten. Ich habe neulich das mir nochmal angesehen. Der Brief ist ein Vergnügen zu lesen, was bei dem damaligen Vorsitzenden eigentlich nicht verwundert. Die Kommission, die wir hatten, zwei Kollegen aus der DDR waren da vertreten, die das Vertrauen sicherlich aller rechtschaffenden Chemikerinnen und Chemiker im Osten hatten und eben Kollegen, die auch keine Unbekannten waren aus dem Westen und die genügend eigene Kontakte hatten, sodass sie in der Tat mit Empathie dieses Experiment wagen konnten. Aber es stellte sich dann natürlich schon die Frage, und das war der wunde Punkt an dem Wissenschaftler-Integrationsprogramm, wohin sollte integriert werden, wenn es überall zu viel Personal gab, als man, und da bin ich wieder etwas anderer Meinung, es war schon bei all diesen Finanzleistungen, die erbracht wurden, fand ich es schon nicht fair, dass wir von den Kollegen im Westen erwarten, dass wir an den ostdeutschen Universitäten mehr Stellen finanziert bekommen, als das im Westen üblich ist. Ich habe eigentlich im Nachhinein sehe ich eigentlich nur einen Punkt. Wir hätten bei der DFG eher mit dem Antrag auf eigene Stelle arbeiten sollen. Der hätte in der damaligen Situation, sagen wir mal, krasse Fälle vermieden, was ja heute in der DFG ein ganz übliches und gut genutztes Verfahren ist. Für mich stellte sich die Sache nun wiederum überaus glücklich dar, denn schon am 23.11., also ein paar Wochen später, konnte ich einen Brief an Hans-Georg von Schnering schicken mit diesen Unterlagen, der nämlich die einreichen wollte für einen Antrag in der Max-Planck-Gesellschaft auf eine Max-Planck-Arbeitsgruppe. Und das hatte nun wieder folgende Bewandtnis. Die Max-Planck-Gesellschaft hatte sehr früh eine Präsidentenkommission eingesetzt zur Fragen der DDR und der Vereinigung Deutschlands. Und unter dem Punkt erstens waren Überlegungen zu kurzfristig zu realisierenden Maßnahmen, Einrichtung von Arbeitsgruppen der Max-Planck-Gesellschaft an Universitäten in den neuen Bundesländern in Anbindung an bestehende Max-Planck-Institute. Und das war natürlich eine sehr interessante Geschichte, denn die Gründung von neuen Instituten nach den Ritualen oder nach dem Prozedere der Max-Planck-Gesellschaft, das dauert. Und wenn man hier nicht eilig vielleicht etwas hinfuschen wollte, so hatte man gesucht nach Möglichkeiten, schnell etwas zu tun. Und das waren die Max-Planck-Arbeitsgruppen und ich war einer der Glücklichen. Und auch hier war es natürlich wieder so, dass jemand einen kennen musste, denn das konnte man nicht beantragen. Und Leute, die sich für den Osten interessierten, die kannten vielleicht jemanden, der in Frage käme. Die Entscheidung fiel im März 1991 und am 3. Juli 1991 habe ich diesen Brief bekommen vom Generalsekretär, der natürlich schon das Paradies auf Erden ankündigte. Und das war es in der Tat. Es gab aber eine kleine Hintertür. Wenn man in der DDR Wissenschaftler war und vielleicht nicht alles erreicht hat, was man erreichen wollte, dann konnte man sagen, die Bedingungen sind so schlecht und ich habe dies nicht, ich habe jenes nicht. Plötzlich mit dieser Entscheidung steht man da und keine Ausrede mehr. Was man jetzt nicht schafft, das ist die eigene Unfähigkeit oder Fähigkeit, je nachdem, wie es geht. All diese Aktivitäten hatten eine wichtige Signalwirkung. Sie zeigten, dass persönlicher Einsatz und Leistung etwas zählt, dass Forschungsmittel zur Realisierung überzeugender Projekte zur Verfügung stehen und nach fachlicher Kompetenz vergeben werden. Sie zeigen aber eben auch die Stärke des Systems, in dem Personen Verantwortung übernehmen, auch ohne, dass sie dafür einen Befehl bekommen haben.